In Leverkusen. Ja, es war ein sehr emotionaler Tag und eine sehr, sehr schwierige Situation, auch für das Umfeld, für den Verein, für die Spieler, für alle Beteiligten. In einer Situation, wo du ja noch nie warst und nie auch damit gerechnet hattest.
Absteiger, Pokalsieger, Aufsteiger, Meister. Trotz des Abstiegs war der letzte Teil der 1990er Jahre sehr erfolgreich für den FCK. Eine Meisterschaft und ein Pokalsieg. 30 Jahre ist es jetzt her, dass der FCK erstmals aus der Bundesliga abgestiegen ist. Und dann hat der Club als bis heute einziger Absteiger den DFB-Pokal gewonnen. Unglaublich. Höchste Zeit, mal zurückzuschauen. Wie war das damals?
Das machen wir, Viktoria Fuchs
und Julian Laber.
Wir sind Redakteure bei der Rheinpfalz und das hier ist die erste Folge von 30 Jahre Absteiger, Pokalsieger, FCK.
Sag mal, Vicky, was hast denn du 1996 so gemacht?
Also ich glaube, da war ich weder geplant, auf jeden Fall nicht geboren. Ich bin erst 2 Jahre später auf die Welt gekommen. Also da muss ich passen.
Ja, so lange hat es bei mir nicht mehr gedauert. Bei mir hat es nur so knapp, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr. Aber auch ich war 96 noch nicht da, als eben der FCK das erste Mal in die zweite Liga musste und den Pokal gewonnen hat. Wir haben daher mit Leuten gesprochen, die tatsächlich da waren und die das erlebt haben. Und einer davon, das ist der Horst Konzok, der war viele Jahre lang Chef im Sportressort der Rheinpfalz und FCK-Reporter.
Vom 1. Januar 1994 bis zum 5. Januar 2020. 26 Jahre, knapp.
In dieser Zeit, was war das denkwürdigste Spiel, das Sie je gesehen haben? Wo Sie, wenn ich jetzt sage, das Spiel auf dem Betze, was fällt Ihnen da als erstes ein?
Das aus dem damaligen Europapokal der Landesmeister gegen FC Barcelona. Nach einem grandiosen Fußballspiel. FCK quasi mit einem Bein weiter und dann in der Nachspielzeit hat dann Barcelona noch das 1:3 gemacht und dadurch war es Kaiserslautern ausgeschieden. Damals zählten Auswärtstore noch doppelt.
Am Anfang der Folge hat der heutige FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen auf den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte zurückgeblickt. Er war damals dabei. Wie kam es überhaupt dazu?
Darum soll es in dieser ersten Folge gehen. Aber fangen wir mal weiter vorne an, weil der FCK ist ja ein bisschen älter als 96. Horst Konzok fasst uns die Geschichte seit der Ära des legendären Fritz Walter, der ja auch mit der Nationalmannschaft Weltmeister wurde, 54, in den 50er Jahren zusammen.
Der FCK hatte nach der großen Fritz-Walter-Ära erstmal darum gekämpft, sich für die Fußball-Bundesliga 63 zu qualifizieren. Das ist gelungen. Dann ist er in diese Bundesliga gestartet mit dem klaren Ziel, nicht abzusteigen. Die Liga hatte damals 16 Mannschaften. Kaiserslautern hatte sich immer wieder durchgemogelt, muss man schon sagen, und hat dann mit dem Gyula Loran als Trainer, ein Ungar, der 1954 in dem WM-Finale von Bern für Ungarn gegen Deutschland spielte, der wurde durch seine lautere Freunde Fritz Walter und Werner Liebrich nach Lautern gelotst und dann hat man unter Gyula Loran, einem sogenannten harten Hund, den sensationell 66-70 den 5. Tabellenplatz belegt. Das war unglaublich. Kaiserslautern hat sich dann so langsam nach oben gearbeitet, auch unter Trainern wie Dietrich Weise und Erich Ribbeck begannen so ein bisschen außer Kampf, gab es dann auch Fußball. Vorher gab es so einen Slogan, wenn die Gegner zum Betze kamen, beim Warmmachen oder vorher im Kabineneingang, wurde dann schon mal gesagt, bei uns gibt es nur glatte Brüche. Das war so ein bisschen die Einschüchterungsmethode. Oder einer von Bayern München fragte mal, wo ist eigentlich der Dietmar Schwager, da hat dann einer gesagt, der übt da hinten an der Eisenstange Kopfbälle. Also der Betze war gefürchtet, weil die Spieler dieser Zeit, ob jetzt Uwe Klimaszewski, Otto Rehhagel, Otto Geisert, Dietmar Schwager, das waren harte Hunde, das waren Eisenfüße und heute würde es noch mehr Platzverweise geben, als es damals schon gab. Kaiserslautern war damals Spitzenreiter, auch vor Einführung der roten Karte an Platzverweisen.
In der Walter-Ära krönte sich der FCK zweimal zum deutschen Meister, 51 und 53. Als Gründungsmitglied in der Bundesliga spielte der FCK in 60er Jahren gegen den Abstieg.
Doch dazu kommt es gar nicht. In den weiteren Jahrzehnten spielte der FCK immer mal wieder im Europapokal. In den 90ern sollten dann weitere Titel folgen.
Der FCK hat einen Auf und Ab erlebt. Der war 1900 90 im Abstiegskampf, fast abgestiegen, dann 0-4 Niederlage am 24. Februar 1990 in Mannheim am Alsenweg gegen Waldhof Mannheim. Waldhof auf dem Weg in den UEFA-Pokal, Kaiserslautern fast abgestiegen, dann kam Kalli Feldkamp aus Ägypten zurück, übernimmt die Mannschaft, rettet die Mannschaft, Waldhof steigt ab. Der FCK gewinnt den Pokal durch ein grandioses Pokalfinale gegen die favorisierten Bremer in Berlin. Ein Jahr später wird der FCK deutscher Meister, sensationell. 1991 das Meisterstück mit einer Mannschaft, ja, die getragen war von Teamgeist, mit Stefan Kunz als Kapitän. Die Mannschaft blieb vorne dran, Vizemeister, dann 94-95 vierter Platz. Danach hat Stefan Kunz den FCK verlassen, ist zu Beşiktaş Istanbul gewechselt. Kaiserslautern ist ja als Mitfavorit auf einen der vorderen 5-6 Plätze in die Saison gestartet und es ging nichts mehr. Die Mannschaft hat kaum gewonnen. Ja, und man hat gesagt, ja, wir haben ja die Qualität und irgendwann. Und dann hat man vergessen, dass es die Drei-Punkte-Regelung erstmals gab und die hat dem FCK am Ende das Genick gebrochen.
Stopp, das müssen wir jetzt mal erklären. Was ist die Drei-Punkte-Regel überhaupt?
Das Unentschieden war nichts mehr wert. Vorher war ein Unentschieden ein Punkt und für einen Sieg gab es zwei. Jetzt gab es drei Punkte für einen Sieg und ein Punkt für ein Unentschieden. Das heißt, wenn du Unentschieden spielst, hast du einen Punkt, aber du hast auch zwei verloren. Für den FCK war es die Krux. Der hat in dieser Saison 18 Mal Unentschieden gespielt. Das heißt, er hat 36 Punkte quasi verloren. Und er hat nur 10 Mal verloren, genauso wenig wie der deutsche Vizemeister Bayern München. Aber er hat auch nur 6 Mal gewonnen. 6 Siege in 34 Spielen, verdammt wenig. Und das war der Abstieg. Bei einer Zwei-Punkte-Regelung wäre der FCK nicht abgestiegen, sondern der FC St. Pauli.
Dann würde ich doch mal sagen, auch wenn es dem einen oder anderen wehtun mag, gehen wir rein in die Saison 1995-96. Wir haben mit zwei Spielern von damals gesprochen. Fangen wir mit den ersten der beiden an.
So, mein Name ist Martin Wagner. Ich bin ehemaliger Bundesligaspieler. Habe meine Karriere in Nürnberg begonnen von 88 bis 92. Bin dann zum 1. FC Kaiserslautern im Jahr 92 gewechselt. Habe da 8 wundervolle Jahre verbracht bis zum Jahr 2000 und bin dann danach ein Jahr noch nach Wolfsburg oder anderthalb Jahre. Und danach musste ich leider verletzungsbedingt meine Karriere beenden und bin bis zum heutigen Tag glühender Fan vom 1. FC Kaiserslautern und werde so immer sein.
Wir haben ihn nahe seiner Heimat Offenburg besucht. Auch er erinnert sich schmerzlich an den Abgang des damaligen Leistungsträgers und Kapitäns Stefan Kunz nach der Vorsaison. Horst Konzok hatte das ja schon angesprochen.
Ja, ich meine, wenn ein so wichtiger Spieler geht, dann sollte man eigentlich oder muss man die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen. Nur du kannst zwar zu jemandem sagen oder bestimmen, dass er Kapitän ist, aber letztendlich, sage ich mal, allein sein Verhalten entscheidet darüber, ob er eine Mannschaft führen kann oder nicht. Und letztendlich einmal die Verantwortung oder die Bürde letztendlich einmal oder das Loch, was der Stefan hinterlassen hat, das konnte man nicht schließen.
Trotzdem war der FCK kein Abstiegskandidat, erinnert sich der damalige Abwehrspieler Thomas Hengen.
Also wir waren wie in den Jahren zuvor eigentlich immer so Richtung UEFA Cup eingestuft worden, was wir auch in den beiden Jahren zuvor auch gespielt hatten. Das war auch so die Zielausrichtung, die ich so noch im Kopf hatte.
Und dann hat es den FCK 96 doch erwischt.
Ja, als es dann passiert ist, waren sie ja situiert. Sie haben ja international gespielt und hatten eine Mannschaft, die eigentlich ja die in der Selbstwahrnehmung ja auch nicht zum Abstieg geboren war. Und es ist ja auch so, mit fast alle dieser Spieler, die abgestiegen sind, sind dann 2 Jahre später deutscher Meister geworden. Diese Truppe, Reinke, Kari Koch, Axel Roos, Martin Wagner, Pavel Kuka, Olaf Marschall, das sind ja die Meister wurden, einfach nur verstärkt durch Ratinho, Buk, Ristov und Ballack.
Jetzt müssen wir vielleicht aber auch mal die Frage beantworten, wer waren denn damals die wichtigsten Akteure und Spieler beim FCK?
Kopf der Mannschaft war Andreas Brehme, der natürlich ins Alter gekommen war, der Weltmeister von 1990. Der hat dann ein sehr enges Verhältnis zu Trainer Rausch gepflegt. Der hat dann umgestellt, hat Brehme, weil man gemerkt hat, Brehme ist zu langsam geworden, wurde dann in die Abwehr, wurde in die Libero-Rolle geschoben. Das war eigentlich Katlic gesetzt. Der nahm die Rolle als Vorstopper oder defensiver Mittelfeldspieler ungern an, war auch nicht seine ideale Position. Damit gab es dann schon weitere Unruhe in der Mannschaft. Olaf Marschall hatte Verletzungsprobleme. Dadurch konnte er seine eigentliche Klasse nicht ausspielen, was er ja dann eindrucksvoll im Meisterjahr gemacht hat. Kuka hatte oft Ladehemmungen, es passte so recht nicht zusammen. Und es wurde auch deutlich, dass die Personalpolitik von Rainer Gey, der jahrelang als Schnäppchenjäger gefeiert worden ist, nicht mehr aufging. Es lag daran, Alkoholprobleme wurden offenkundig und auch öffentlich. Rainer Gey hatte einen Transfer regelrecht verschlafen von Krasimir Balakow, der eigentlich als Spielmacher nach Lautern wechseln sollte. Bei den Vertragsverhandlungen gibt es Zeugen, die sagen, dass Rainer Gey eingeschlafen ist. Daraufhin hatte sich Balakow entschieden, nach Stuttgart zu gehen. So blieb die Rolle, die Giriakos Forza ausgefüllt hatte, vakant. Der war nicht mehr da. Und diese Lücke blieb und die Spielgestaltung, das Offensivspiel, das kreative Spiel litt Not. Und das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum der FCK in 34 Spielen lediglich 31 Tore schoss.
Was ist ein Libero überhaupt? Ich glaube, das müssen wir hier auch nochmal kurz erklären.
Ja, der Libero, den gibt's heute so gar nicht mehr. Das war damals eine Position im Fußball. Du hast ja so eine Abwehrkette und dahinter gab es oft so einen Mann, der keinen Gegenspieler verteidigen musste, der so ein bisschen Freiräume hatte. Der war dafür da, Bälle abzufangen, aber auch Konter einzuleiten. Der wichtigste wahrscheinlich der Geschichte ist Franz Beckenbauer. Das ist so ein Name, den hat, glaube ich, in Deutschland jeder schon mal gehört.
Selbst ich.
Thomas Hengen, der ja damals Abwehrspieler war und heute übrigens Geschäftsführer auf dem FCK ist, der fasst uns mal die Saison zusammen, so im Wesentlichen.
Es war alles sehr speziell in der Saison. Der Platz war richtig schlecht zu Hause. Also es war irgendwie ein Pilz oder irgendwas anderes. Also war sehr in einem schwierigen Zustand. Würden wir heute von der DFL so auch nicht mehr abgenommen bekommen. Zusätzlich war die 3-Punkte-Regel neu eingeführt. Also mit einer 2-Punkte-Regel hätten wir locker in der Liga bleiben können. Aber es war eine andere Situation und plus Unterschätzung, ich glaube, der Situation der sportlichen Führung damals. Ich glaube, der Pavel Kuka hatte damals auch ein bisschen Ladehemmung, nicht mehr so getroffen wie die Jahre zuvor. Und dann hast du nicht mehr die Torjäger auf dem Platz gehabt, die das so wettgemacht hatten. Ja, es war ein Summarium vieler verschiedener Punkte, die da zusammengekommen sind. Und hast du viele Spiele, kannst du jedes einzelne Spiel rausnehmen, hättest du hier und hättest du da. Und wie das halt so ist, dann kommt es zum Finale. Und auch da kannst du es 2-0 machen, musst du es 2-0 machen, kriegst dann kurz vor Schluss durch den Fehler, auch durch einen Einwurf, der Fairplay von uns rausgespielt wurde, der Ball nicht mehr zurückgeworfen worden. Aber hätte, wenn und aber, das sind ja alles so Sachen. Und das ist mittlerweile dann auch Geschichte geworden.
Martin Wagner erinnert sich in unseren Gesprächen an die vielen Unentschieden, die es gab.
Genau, wir hatten ja in dem Jahr, glaube ich, 17 Unentschieden. Ja, und das war eindeutig zu viel. Und wir haben halt immer von Spiel zu Spiel, hieß es dann immer, ja, nächstes Spiel. Und ich bin halt immer der Meinung, letztendlich, sag mal, zuerst, was du tun musst, ist, die Spiele zu gewinnen. Weil wenn es 3 Punkte gibt, da brauchst du für 3 Punkte, brauchst du 3 Unentschieden. Das haben wir leider zu viele geholt. Wir haben auch zu viele Chancen liegen gelassen in dem Jahr. Und da kamen natürlich, sag mal, viele Details zusammen. Und ich glaube, letztendlich, das habe ich ja im Eingang auch schon gesagt, haben wir als Mannschaft es nicht geschafft, unser Potenzial, was ja da war, es abzurufen.
Ja, die Unentschieden. Das hat auch Horst Konsorg noch im Kopf von damals.
Vorgabe des damaligen Managers Rainer Gey war, einen internationalen Platz zu erreichen. Es war schnell erkennbar, es wird schwierig. Die Mannschaft hat immer wieder maximal unentschieden gespielt. Erste Kritik am Trainer kam auf von Friedel Rausch, sehr beliebter Mann, charmant, netter Plauder, feiner Charakter. Dann hat man im Abstiegskampf im Dezember Brasilianer gekauft, Arielson, der wurde sozusagen als vom Video weggekauft, am Ball, sensationell, aber der wusste gar nicht, wo Deutschland ist. Der kam dann mit einem Berater, der nur ein weißes Hemd anhatte, aber nicht wusste, dass hier damals 8-9 Grad Minustemperaturen waren. Der Brasilianer sah zum ersten Mal Schnee, sprach kein Wort Deutsch. Ja, trotzdem hat man ein wichtiges Spiel, das letzte Hinrundenspiel, 1-0 gegen Leverkusen gewonnen, Torschütze Jürgen Rische. Damit war der Trainerstuhl nochmal gerettet. Man hat sich dann in die Winterpause gehangelt. Und ja, vorher gab es immer so die Thesen von Friedel Rausch. Ja, wir haben jetzt 2 Heimspiele gegen 60 München und Freiburg. Da holen wir 6 Punkte. Die Hochrechnung war gut, aber es wurden nur 2 Unentschieden, also 2 Punkte. Und dann ist man im Pokal weitergekommen. Das war dann auch hat den Trainer wieder gerettet. Dann gab es ein Spiel im März in Stuttgart. Da hat der FCK-Präsident Norbert Hines, feiner Mensch, sozial sehr engagiert, gedacht, er setzt ein Zeichen, indem er den Vertrag mit Friedel Rausch verlängert. Das wurde um 2 Jahre. Sollte ein Signal an die Mannschaft sein. Friedel Rausch war in der Mannschaft nicht unbeliebt, aber der Glaube an den Trainer war verloren gegangen. Der konnte sagen und machen, was er wollte. Es hat nicht gereicht. Man hat immer wieder unentschieden gespielt, wenig verloren, aber auch nicht gewonnen. Und so ist man in diesen Schlamassel reingeraten. Und dann kam dieser 23. März 96, 0-0 gegen Werder Bremen, Chancenverhältnis 8-5. Nach dem Spiel, direkt nach dem Spiel, hat der FCK bekannt gegeben, in der Pressekonferenz an einem Tisch Präsident und Trainer, dass Friedel Rausch entlassen ist. Der Norbert Hines weinte. Wir haben gesagt, er hat nicht geweint aus Mitleid mit Friedel Rausch, sondern weil ihm eingefallen ist, dass er dem einen 2-Jahres-Vertrag gegeben hat. Das heißt, das war eine gute Million D-Mark, die da über den Tisch gegangen ist. Ja, dann kam Eckhard Grau zu und keiner wusste so genau, warum. Der war bei Union Berlin in der dritten Liga tätig. Für den wurde Ablösesumme bezahlt und dann kam Eckhard. Also im Prinzip gleiche Jahrgangsstufe. Und seine Bilanz war, ihm blieben 11 Spiele. Davon gab es dann 3 Siege, 6 Unentschieden und 3 Niederlagen. Es hat nicht gereicht.
Irgendwann war klar, dass es in die falsche Richtung läuft.
Wir bei der Rheinpfalz haben es relativ früh gemerkt, haben aber die 10 schwersten Fehler aufgelistet und haben uns damit mit in die Pflicht genommen, weil wir zu lange, zu schonend mit Friedel Rausch waren. Und zwar war das einfach so, er war ein super guter Gesprächspartner, sehr offen, sehr ehrlich. Und es fiel richtig schwer, jetzt Friedel zu schreiben, Friedel Rausch, man sollte ihn entlassen oder freistellen, um einen anderen Impuls zu setzen. Das war der Fehler, der mediale Fehler. Und insgesamt muss man sagen, diese Nichtpräsenz von Rainer Geier, der dann auch an diesem berühmten 23. März auch freigestellt worden ist als sportlicher Leiter. Das war ein großer Auftritt des Kapitäns Brehme, der sagte, wenn Friedel Rausch gehen muss, dann muss auch der das verbrochen hat hier, muss auch Geie gehen. Dem hat man die Kaderschwäche angelastet, dass er einfach an den entscheidenden Schwachstellen nichts wirklich gerichtet hat. Und dann diesen Wintertransfer mit Arielson, das war dann der totale Flop. Der Spieler, technisch wie gesagt überragend, aber nicht integrierbar. Der wusste gar nicht auch, wie so eine Mannschaftsbesprechung funktioniert. Mit Messer und Gabel, das hat man ihm dann aufgezeichnet, was das ist. Im Trainingslager, das war alles schwierig. Und das war so der Norbert Hines, der Präsident, schwer erkrankt, der Manager mit persönlichen Problemen behaftet, der Trainer ja isoliert alleine. Ja, der FCK war irgendwie führungslos auf allen Ebenen.
Bei uns in der Redaktion bei der Rheinpfalz, da hängt ein Bild. Das zeigt eben Thomas Hengen am 18. Mai 1996 in Leverkusen. Das war das letzte Spiel, das der FCK bekanntlich hatte. Hengen kniet auf dem Rasen, hat den Kopf vor sich regelrecht im Boden und zwischen seinen Händen vergraben.
Ja, ein Spiel. Der FCK geht in Führung durch Kuka. Kuka hat Chancen, das zweite, dritte Tor zu machen. Man sagt so schön, muss er machen, macht er aber nicht. Dann wird ein Leverkusener Spieler verletzt. Stand 1-0. Miroslav Katlec, Fair Play, spielt den Ball ins Aus, damit der Leverkusener Spieler behandelt werden kann. Normalerweise Fair Play heißt, der Ball wird zurückgespielt. Ist nicht geschehen. Leverkusen haut den Ball nach vorne. Der FCK ist völlig überrumpelt. Und Markus Münch, man sagt so schön, der schießt nie ein Tor, haut das Ding aus 25 Metern unter den Balken. 1-1. Kuka hat nochmal die Chance, das Spiel zu entscheiden. Der FCK hätte gewinnen müssen, um drin zu bleiben. Leverkusen reichte dieser Punkt, so ist es ausgegangen. Grauenhaft, weil es natürlich mega unsportlich war. Die Charakterstärke von Miroslav Katlec, das war ganz brutal, weil es gegen jeden Anstand war. Aber das Spiel war verloren. Viele Leute haben da gesagt, wie kann man den Ball ausspielen und so. Ja, es ist eigentlich anständig gewesen von Miro Katlec. Und ein brutales Ende dieses Spieles. Und es folgte ja dann auch noch die Fußball-Europameisterschaft, wo 2 FCK-Spieler in der tschechischen Mannschaft im Finale gegen Deutschland spielten, Miro Katlec und Pavel Kuka.
Man muss aber auch dazu sagen, es ist per Regel nicht vorgeschrieben, dass der Ball nach diesem obligatorischen Einwurf, der passiert, wenn halt eben der Ball aufgrund einer Verletzung jetzt ausgespielt wird, es ist nicht vorgeschrieben, dass er zu der Mannschaft gespielt wird, die den Einwurf verursacht, aber es ist so ein Gentleman's Agreement.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz und es hatte sich sozusagen über 100 Jahre eingespielt und natürlich war das den Regeln entsprechend klar, aber es war halt, wie Miro Katlic sagte, man hat keinen Charakter.
Ja, pure Enttäuschung, weil wir total überzeugt waren, auch dieses Spiel zu gewinnen und wir auch total dominant waren in der ersten Hälfte und wie ich gesagt habe, das 2-0 eigentlich machen mussten. Und je länger es dann Richtung Spielende geht, je enger wird das dann und dann ist ja ein Tor, das kann alles ändern und das war es dann auch kurz vor Schluss und diese Enttäuschung, das ist halt schwer zu greifen. Ne? Das kann jeder Sportler nachvollziehen, der schon von Riesenzielen, die er dann nicht erreicht hat, dann diese Enttäuschung, das zu spüren und dann in dieser Dimension, das war schon prägend.
Wie lange hält sowas an?
Boah, schwer zu sagen. Das kann man nicht in Tage oder Stunden oder Wochen. Das ist einfach eine Enttäuschung, die bleibt, weil du ja ein Ziel nicht erreicht hast, dass du eigentlich für dich greifbar war und auch jetzt kann man sagen, verdient, unverdient gewesen wäre, das ist schwer zu greifen.
Übrigens, mit Eintracht Frankfurt ereilte im gleichen Jahr noch ein weiteres Bundesliga-Urgestein dieses Schicksal. 1998 erwischte es dann auch den ersten FC Köln. 2018 stieg dann der Hamburger SV als letzter Bundesliga-Dino ab.
Wie ist das, wenn so ein Traditionsverein wie der FCK das erste Mal in seiner Historie absteigt? Wir haben Martin Wagner gefragt.
Oh, grausam. Grausam, tut weh. Es tut weh, das Herz blutet und man fühlt sich in dem Moment wirklich wie ein Versager. Ja, und man hat aber letztendlich, so habe ich es gelernt in meinem Leben, nichts ist im Leben so schlecht, dass es für was anderes gut ist. Fußball hat mich eines gelernt und das heißt schnell umschalten. Aus Negativen kann positiv werden. Man muss nur die Energie richtig einsetzen. Als wir damals abgestiegen sind, war das natürlich nicht nur für uns Spieler, für den Verein, sondern für eine ganze Region war das der Todesstoß eigentlich. Ja. Und selbst ein Fritz Walter hat ja damals auch gesagt, wir steigen nie wieder auf, hat er im Fernsehinterview gesagt. Und genau der kam nach dem, weil ich habe im Leverkusen im Entscheidungsspiel nicht gespielt, weil ich die 10. gelbe Karte bekommen hatte und musste da zuschauen. Nur kannst du dir vorstellen, dass ich da draußen mehr gelitten habe und gestorben bin als die Spieler auf dem Platz. Weil wenn du nicht helfen kannst, wenn du deine Leistung oder sag mal deine Aktionen bringen kannst, um mitzuhelfen und sich dagegen zu stemmen, du bist wehrlos. Und so habe ich mich dann auch in unsere Fans versetzt. Die waren wehrlos. Sie haben uns unterstützt, sie haben alles gegeben, was sie konnten. Aber letztendlich, sie konnten nicht eingreifen, ne? Weil wir auf dem Platz nicht die Dinge so umgesetzt haben, wie sie hätte umgesetzt werden müssen, um das zu verhindern. Und er kam dann nach dem Spiel, das war ja in der Woche vorm Pokal ins Spiel, kam der Fritz zu mir und hat mich gefragt, was ich denn mache werde nach dem Abstieg. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du bist der Erste, dem ich es jetzt sage, behalte es für dich, ich bleibe. Egal, wer kommt oder wer geht. So, und das war die Woche vor dem Pokalendspiel. Und es war ja auch für uns, am Samstag war das Spiel in Leverkusen, am Sonntag hatten wir ja Training in Lautern und wir waren in der Kabine. Wir haben uns echt überlegt, was passiert, wenn wir rauskommen. Wie die Leute reagieren, wie reagieren sie auf uns. Und natürlich mit dem Background, dass wir noch das Pokalendspiel im Rücken hatten, aber es war ein mulmiges Gefühl, was wir in der Kabine hatten. Wir sind dann raus und da waren, glaube ich, 2.000-3.000 Menschen da, die haben uns gefeiert und haben dann gesagt, jetzt erst recht. Das war ja dieser Spruch letztendlich, sag mal, der in dem Jahr dann auch plakatiert worden ist. Und wir waren überrascht eigentlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wer den Pfälzer kennt, letztendlich mal, wie er tickt, Da konnte man eigentlich auch gar nichts anderes erwarten, dass sie im Endeffekt uns unterstützen, weil sie wussten, sie sind auf uns angewiesen. Sie wussten das und wir wussten, dass wir was gut zu machen haben. Ja, also war es im Endeffekt, wurde die beide Energieseite wurden zusammengefügt und letztendlich, sag mal, es wurde vereint. Und wenn wir schon dann, wir kommen ja gleich zum Pokal-Endspiel, ja, da gibt's ja auch eine schöne Geschichte. Dann versteht man auch, dass es im Fußball und im Leben manchmal nur um Nuancen geht, um Kleinigkeiten, die etwas verändern und die letztendlich einmal das Negative ins Positive umswitchen lassen. Es hat ja keiner verstanden, warum wir abgestiegen sind. Weil A, war genügend Potenzial in der Mannschaft, um das zu verhindern und B, letztendlich einmal, wer hätte in der Zeit wirklich gedacht, dass der FCK absteigen kann? Doch kein Mensch. Da hätte auch nie jemand drauf gesetzt. Wir waren ja die Ersten, die das geschafft haben, da abzusteigen. Mit dem umzugehen, ich denke mal, dass viele im Schockzustand waren in dem Moment, weil du konntest nicht glauben. Du hast auf die Tabelle geschaut und ich sag mal, die Realität setzt ja dann relativ schnell ein zwar, aber du willst es nicht wahrhaben. Ne? Anstatt nach Dortmund oder letztendlich, sage ich mal, keine Ahnung, nach Schalke fährst du halt nach Gütersloh. Oder du fährst nach Oldenburg. Damit musst du dich dann erstmal auch mental auseinandersetzen. Das war für uns, sage ich mal, für uns schon schwierig. Ich wollte mich dann auch gar nicht in die Gedanken der Fans da rein versetzen, weil es ist immer einfacher, wenn du etwas reparieren kannst, als wenn du darauf angewiesen bist, dass es andere tun. Ja, das ist so, das ist wie beim Autofahren. Ja, wenn du am Lenkrad sitzt, dann kannst du letztendlich, sage ich mal, Gaspedal betätigen, die Bremse aber auch. Und das Lenkrad hast du in der Hand. Aber wenn du als Beifahrer bist, sind die Möglichkeiten geringer. Ne? Und so haben wir uns oder ich mich dann halt auch mit dem Thema beschäftigt. Aber es war ein Urknall und es war wirklich, sag mal, wie eine Schockstarre, wo ich sage, pff, wow, schön, dass wir das geschafft haben. Schöne Scheiße.
Also war es eher ruhig in der Kabine nach dem Pfiff?
Ja, es war halt, das kannst du dir ja vorstellen, wenn du halt Männer weinen siehst, dann bedeutet es nie was Gutes. Ja. Nur sag ich immer, weinen darf man schon. Nur letztendlich ist es, glaube ich, wichtig, dass die Tränen schnell getrocknet werden und auch die in positive Energie umgesetzt werden. Weil in dem Moment hatten wir natürlich, sag mal, noch, deswegen war das auch für uns nicht ganz so, du warst nicht ganz in dem Thema drin, weil du hattest eine Woche später noch ein Pokalendspiel. Du hast eigentlich noch ein Highlight vor der Brust und hast aber das Schlimmste eigentlich gerade erlebt, was dir passieren kann als Fußballer. Also von dem her war es natürlich, sag mal, eine Reise ins Ungewisse und in die Ohnmacht. Aber wir mussten ja wieder relativ schnell den Schalter umlegen.
Ja, das Pokalfinale in Berlin. Gegner war damals der Karlsruher SC. Bis heute ja ein Lokalrivale des FCK. Die Derbys sind nach wie vor heiß umkämpft. Ausgerechnet zu diesem Club ist dann Thomas Heng nach der Saison 95-96 gewechselt. In Berlin konnte der FCK den bis heute vorletzten Titel seiner Geschichte gewinnen. Aber das ist ein Thema für die nächste Folge. Die nächste Folge dieser Miniserie hört ihr kommende Woche.
Außer ihr habt ein Plus-Abo von der Rheinpfalz, dann könnt ihr jetzt alle Folgen direkt auf einmal hören unter rheinpfalz.de/fck.
Vielen Dank an unsere Gesprächspartner Thomas Heng, Horst Konzok und Martin Wagner. Und vielen Dank an Christopher Vogel für die Mithilfe bei diesem Projekt. Vielen Dank auch an die Hemmler GmbH, dass wir in ihren Räumen mit Martin Wagner sprechen konnten.